Ach, wie schön, seinem Gemeindeleiter alias dem lieben Gott mal die Meinung sagen zu können. Scherz beiseite, das Stück wird sicher den meisten bekannt gewesen sein, aber es bringt sehr auf den Punkt, was oft unser Gebetsverhalten angeht, diese verbale Einbahnstraße zum Himmel und so selten Reaktionen, zumindest wahrgenommene, ernst genommene Reaktionen. Heute nun ist also dieser dritte und letzte Sonntag zwischen Ostern und Himmelfahrt, Jubilate, Kantate, Rogate. Es geht also auch heute, wie in den vergangenen zwei Wochen schon, darum, die Schwerpunkte, die Akzente herauszukristallisieren, die zu einem Glauben gehören, der wiederum von dem Erwarten der Wiederkunft Christi lebt. Jubilate, jubelt laut über die erfahrene Erlösung. Kantate singt gemeinsam als versöhnte Gemeinschaft der Glaubenden. Das war letztes Mal unser Schwerpunkt. Und heute nun das gemeinsame Beten als intensivste Ausdrucksform unserer Beziehung zu Gott. Und übrigens auch als Ausdrucksform unserer Beziehung zueinander. Beten als Beziehungskennzeichen unserer Beziehung untereinander? Wie soll das denn gehen? Hören wir mal in den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus 1. Timotheus 2, 1 bis 6a. Da schreibt der Apostel Paulus an seinen sohnhaften Freund Timotheus, ich lese nach der Hoffnung für alle, 1. Timotheus 2, 1 bis 6a. Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Betet für alle Menschen. Bringt eure Bitten, eure Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie zu Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermitteln und Frieden schaffen kann. Das ist der Mensch Jesus Christus. Er hat sein Leben hingegeben, um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Gleich Vers 1 sagt, worauf es ankommt. Am wichtigsten ist, übersetzt die Hoffnung für alle. Oder wie der klassische Luther sagt, vor allen Dingen. Bitte, Gebet, Fürbitte und Dank. Aber genügt das? Ich glaube, wir haben da auch unsere Zweifel. Einmal, wenn es ums religiöse Leben geht. Gehört nicht auch der sonntägliche Gang zur Kirche, zur Gemeinde dazu? Ja, und das Leben selbst, muss das nicht auch davon geprägt und durchzogen sein, dass man an uns auch unser Christsein erkennen kann? Im Reden und Verhalten? Und Gottes Wort in der Bibel, wird man das nicht auch lesen und hören müssen, darüber nachdenken und was es in und mit uns bewirkt? Paulus selbst schreibt doch an anderer Stelle in 1. Korinther 13 von Glaube, Liebe und Hoffnung und dass die Liebe das Wichtigste sei. Und jetzt bitte, Gebet, Fürbitte, Dank vor allen Dingen. Und dann gibt es ja auch noch das Leben in der Welt. Was soll man denn davon halten, wenn es hier heißt, bitte, Fürbitte, Gebet, Dank vor allen Dingen? Wir wünschen uns doch auch Sinn, eine Aufgabe, das Gefühl, gebraucht zu werden, wichtig zu sein, wenigstens an einer Stelle, ob jetzt im Beruf, in der Familie, vielleicht auch in der Gemeinde. Ich will doch für irgendwas gut sein in dieser Welt. Naja, und wir brauchen auch Nahrung, Kleidung, ein Dach über dem Kopf, Arbeit und Einkommen, um das alles auch bezahlen zu können. Nur durch Beten und Danken wird das kaum gelingen. Trotzdem, Paulus bleibt dabei und ich will nicht nur deshalb auch dabei bleiben. Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung vor allen Dingen. Und ich will versuchen zu erklären, warum Paulus seine Prioritäten hier ausdrücklich so setzt und nicht anders. Selbstverständlich müssen die Voraussetzungen stimmen. Wir müssen etwas zu essen haben und Kleidung und ein Dach über dem Kopf und natürlich auch eine Möglichkeit, uns das alles zu verdienen. Und noch einiges mehr braucht jemand, je nachdem, was du und ich so nötig haben. Aber vielleicht wird es bei diesen anderen Begriffen wirklich deutlich, was Paulus meint, nämlich wenn es um Sinn, Freude und Liebe geht. Da, denke ich, setzt gerade die Empfehlung des Paulus ein. Vor allen, Klammer auf anderen, Klammer zu, Dingen, bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung. Selbstverständlich hat er selber, Paulus, in 1. Korinther 13 recht, wenn es darum geht, erstmal Christ werden zu wollen und zu können. Da sind Glaube, Liebe, Hoffnung die Grundparameter, ohne die Glaube überhaupt nicht funktionieren, geschweige denn entstehen kann. Aber wenn dann einer Christ ist, an wen schreibt Paulus denn hier? An Timotheus, seinen Mitstreiter und Gemeindeleiter auf Kreta und anderswo, dann folgt auf diese Trias Glaube, Liebe, Hoffnung nun im Konkreten, denn Timotheus wird ihn ja gefragt haben, was heißt das denn jetzt? Vor allen Dingen Bitte, Gebet, Fürbitte, Dank. Gehen wir es mal der Reihenfolge nach, zumindest ansatzweise durch, sonst sitzen wir den ganzen Tag hier, wenn wir das in Ausführlichkeit tun. Aber ich glaube, man kann da ein paar Akzente setzen. Zuerst wird interessanterweise, nicht wie in unserem Gebetskreis, die Bitte gestellt. Wir fangen ja immer mit dem Danke an. Na, schauen wir mal, ob wir da was korrigieren müssen oder auch nicht. Was ist das und wie ist das, wenn wir bitten? Wenn du noch Eltern hast, Vater und Mutter, oder nimm einen guten Freund, einen Nachbarn, einen Arbeitskollegen, mit dem du gerne Schreibtisch an Schreibtisch arbeitest, oder einfach schlichtweg einen Freund, dann hast du in jedem Fall ein Gesprächsgegenüber. Jemanden, den du anschaust, mit dem du redest, dessen Reaktion du siehst in Gestik und Mimik und der das bei dir auch wahrnimmt und dem du hoffentlich auch vertraust, mit dem du rechnest, je nachdem, was du auf dem Herzen hast. Die Bitte, die Paulus jetzt meint, ist nun an Gott gerichtet. Und auch hier gilt, wir haben tatsächlich, auch wenn wir es nicht sichtbar vor Augen haben, ein Gegenüber vor uns. Also wieder jemanden, den wir konkret ansprechen und dem wir hoffentlich auch vertrauen. Warum sollten wir ihn sonst bitten? Jesus sagt, wenn der unverschämte Richter schon so argumentiert, wie viel mehr dann du gegenüber deinem Vater im Himmel? Ich möchte den Spieß aber auch mal umdrehen, damit wir merken, wie konsequent dieses Denken ist, wenn wir es nicht glauben. Wer nicht mehr bittet, wer Gott nichts mehr zu sagen hat im Sinne der Bitte des vertrauensvollen Gegenübers, der hat wohl seinen Glauben verloren. Dann heißt es zweitens, wir sollen Gebet praktizieren. Ja, was ist denn da jetzt bitte der Unterschied zwischen Bitten und Beten? Oder von mir aus nachher zwischen Bitten, Gebet und Fürbitte und zwischen Gebet und Danksagung? Ich glaube, Paulus weiß, was er hier macht. Ich denke, hier ist das vertraute Gespräch mit Gott gemeint. Weil es zu lang geworden wäre, hat Jan uns etwas geschlabbert, was Jesus in dem Zusammenhang des Vaterunsers wie dieser richterlichen Gleichnisgeschichte auch zu unserem Gebet sagt. Wenn du aber betest, dann stell dich nicht an die Straßenecken und plappere wie die Heiden, sondern dann geh in dein stilles Kämmerlein und sag, was du auf dem Herzen hast. Face to face, unter vier Augen. Paulus meint mit Gebet hier jetzt anders als letzten Sonntag, ihr erinnert euch vielleicht, das persönliche Gebet. Er spricht ja mit Timotheus. Das ist kein Brief an Gemeinden, dass wir den heute in der Bibel haben. Wunderbar, aber vergessen wir nicht die Zielgruppendifferenzierung. Was sagt Paulus wann zu wem? Ganz wichtig, sonst kommen wir durcheinander. Und das ist deshalb so wichtig, weil viele Menschen heute, und ihr habt sicher auch solche Nachbarn und Arbeitskollegen, die damit gerade große Schwierigkeiten haben. Ihr habt doch auch sicher schon mehr als einmal gehört, ich habe doch wieder und wieder mit Gott versucht zu sprechen, aber da ist nichts passiert. Er hat nicht geantwortet, so wird gesagt. Oder so, wenn ich bete, kommt nichts zurück, da ist doch niemand. Erfahrene Beter möchten vielleicht, aber bitte vorsichtig, erwidern, ob du selbst auch mal still gewesen bist. Hattest du die rechte Ausdauer und Geduld bei deinem Gebet? Hättest du es auch ertragen, was dich hinterfragt, angemahnt oder zurechtbringen hätte wollen? Oder wolltest du nicht eigentlich nur Bestätigung finden für dein eigenes Denken? Erfahrene Beter wissen nämlich, das Hören ist beim Beten noch viel wichtiger als das Selberreden. Darum vorhin unser Vater, unser Sketch. Wenn wir nicht auch warten können, bis Gott uns antworten will, dann wird unserem Beten, davon bin ich überzeugt, sehr bald die Luft ausgehen. Und schließlich, wir müssen auch bereit sein, Gottes Willen und Weisung dann nicht nur wahrzunehmen, sondern auch umzusetzen. Sonst müssen wir die Hände gar nicht falten. Warum sagst du ihm denn dein Gebet, konkret auch deine Bitte, wenn du dann nicht auch gespannt bist, darauf zu hören, wie Gott darauf reagiert? Gott, der uns liebt und unser Vater ist, der weiß doch mit Sicherheit viel besser, was für uns gut ist und will mehr als nur unsere Bitten erfüllen. Drittens sollen wir Fürbitte üben. Ich denke, die Differenzierung fällt uns leicht zwischen Bitte und Fürbitte. Das eine, da bin ich bei mir und darf ich auch bei mir sein, wenn ich mit Gott spreche. Hier jetzt sind wir ganz wichtig bei unseren Mitmenschen. Sorry, ist das nicht wieder die falsche Reihenfolge? Sollten wir nicht zuerst beim anderen sein und dann bei uns? Wie war das mit dem Doppelgebot der Liebe? Liebe Gott den Herrn und deinen Nächsten wie dich selbst. Es gibt auch eine falsche christliche Bescheidenheit und trügerische Demut. Wenn ich nicht erst mit Gott und mir im Reinen bin, dann ist auch das Gebetsanliegen für den anderen nur Fassade, weil ich gerade nicht das möchte, was Jan über sich ergehen gelassen hat, nämlich die kritische Rückfrage ans eigene Leben. Gott möchte erst das klar haben und dann unseren Horizont erweitern, für unsere Umwelt, ja, für die ganze Welt. Und dann will er das wirklich. Aber, so Paulus, jetzt erst. Gott will dann immer, dass wir die Beziehung zu den anderen nicht aus dem Blick verlieren und eben auch nicht aus unseren Gebeten. Er hat uns eine Gemeinde geschenkt, also mit Christen. Vielen auch eine mehr oder weniger große Familie, Kanada oder Deutschland, wo auch immer. Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen. Und das ist ja nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Wie singen wir in einem bekannten Lied? Keiner kann allein Segen sich bewahren. Keiner kann allein. Und ich ergänze, wir sollten es auch gar nicht wollen. Das heißt doch, es kann keiner Christ sein, ohne seine Nächsten, die ihm helfen und denen er hilft. Ich behaupte, es kann einer nicht einmal Mensch sein, der sich von allen anderen abwendet. Gewiss, viele versuchen das in dieser Zeit. Sie sagen sich von der Kirche los, treten aus, von der Gemeinde, von ihrem Verein und von denen, die ihnen einmal verbunden waren, bis hin zur Trennung vom Ehepartner, von ihren eigenen Kindern. Und dann finden sie sich selbst, ihre lang verdrängten Wünsche und Bedürfnisse. Und was die blanke Ich-Sucht ist, bekommt auch noch wunderschöne Namen. Selbstverwirklichung hört man da und man habe jetzt erst seine eigentliche Bestimmung gefunden. Meinen unmaßgeblichen seelsorgerlichen Erfahrungen nach geht das immer schief. Immer. Ich habe noch kein Gegenbeispiel erlebt. Nicht, dass man ein Leben dann nicht wieder regeln kann, weil Gott auch auf krummen Linien gerade malt und weil er immer noch aufgrund seiner Barmherzigkeit ein Menschenleben nicht verloren gehen lässt. Aber es bleibt immer was Kaputtes zurück. Immer etwas, was erneuter Fürbitte, Hilfe und Gemeinschaft bedarf, um das wieder gerade zu rücken. Es geht hier nicht um Dogmatik, es geht hier ums Gebet. Die nur für sich leben, und das habt ihr doch auch schon erlebt, werden nicht selten wunderlich, besonders im Alter. Kennt ihr das auch? Da werden dann Menschen alt, die irgendwann in der Mitte ihres Lebens sich entschieden haben, nun endlich auch mal selbst auf den Teller zu kommen. Die Motive kann ich verstehen, gerade wenn vorher Unterdrückung und auch so ein krummes Christsein gelebt worden ist. Das ist alles verständlich. Aber wenn die dann sich entscheiden, ich sage mich jetzt von allem los, was mit Gemeinschaft zu tun hat, um selber leben zu können, aber eben ohne andere, dann werden sie alt, dann werden sie nicht selten starrsinnig und klagen über ihre selbst verursachte und ich traue es mich zu sagen, auch selbst verschuldete Einsamkeit. Das ist traurig. Auch in Gemeinden, hier sind wir nicht in der weiten Welt, das gilt auch in unseren Kreisen. Für Bitte üben, das könnte uns immer wieder auch daran erinnern, dass wir einander brauchen, um geschwisterlich und menschlich zu sein. Dass einer auf den anderen angewiesen ist und wir Hilfe und eben auch das Gebet für und voneinander nötig haben. Das ist Paulus seinem Intimfreund Timotheus gegenüber ganz wichtig. Schließlich ist uns die Danksagung empfohlen. Schließlich. Ich denke, in diesem Zusammenhang steht dieses Gebiet der Danksagung ganz bewusst am Ende. Das ist wie eine Art Steigerung, was Paulus hier aufbaut. Von der Bitte für mich über das vertrauliche Gespräch mit meinem Vater im Himmel, über die Fürbitte den anderen betreffend, zur Danksagung. Dank. Das ist wirklich das Wichtigste. Und es heißt sicher nicht von ungefähr Danksagung. Wir würden uns bestimmt alle für dankbare Menschen halten. Aber wann hast du zuletzt Danke auch gesagt? Und nicht nur empfunden oder gedacht oder als selbstverständliche Haltung deines Herzens wahrgenommen? Wann hast du etwa deiner Frau, deinen Eltern oder auch deinem Arbeitskollegen, deinen Kindern gegenüber ein sichtbares und hörbares Dankeschön gegenüber formuliert? Und ich meine jetzt nicht, und dabei überhole ich mich gerne, ich habe das als Kind gehasst, also nicht beim Metzger zu sein und ein Stück Wurst zu kriegen, aber dann von meiner Mutter zu hören, wie sagt man da? Das ist nicht gemeint. Das Kind hat noch keine Ahnung, lass es doch einfach genießen. Der Schritt kommt später, dass das nicht selbstverständlich ist. Wann haben wir unserem Freund oder Nachbarn oder Arbeitskollegen gegenüber Worte dafür gefunden, dass wir ihm dankbar sind für das, was er uns bedeutet und für uns tut? Doch, Dank ist das Beste. Und Dank ist auch etwas ungeheuer Schönes, was erfreut und wohltut. Wir denken da vielleicht zuerst an die Menschen, denen wir danken, wie die sich wohl darüber freuen. Ja, aber das ist nie eine Einbahnstraße. Was empfindest du denn dann, wenn du die Freude im anderen wahrnimmst, weil er merkt, das hast du auch gemerkt, das ist dir auch wichtig, Da geht doch auch eigene Freude auf. Eben nicht Einbahnstraße, sondern wie war es im Bibelgesprächskreis mit der Himmelsleiter bei Jakob? Himmel und Erde berühren sich und das ist ein Auf und Ab. Das ist nicht nur Telegramm abgeschickt und fertig. Da kommt auch wieder was runter. Mir ist das jetzt alles auch überhaupt nicht zu menschlich gedacht. Ich denke, das gilt ganz genauso auch für unsere Beziehung zu Gott. Da schließt sich der Kreis von Jubilate, Kantate und Rogate. Warum soll Gott, der doch unser Vater im Himmel ist, sich nicht auch freuen, wenn wir ihm Danke sagen? Nur weil er der Allmächtige ist, der sowieso in unser Herz sieht und schaut, wie es darum bestellt ist? Die Bibel lehrt es uns, er will es hören. Nicht, weil er es nicht wüsste, sondern weil wir uns das bewusst machen müssen, dass wir nicht nur zur Dankbarkeit verpflichtet sind. Nein, der liebe Gott ist eben nicht dieser Metzger, sondern weil da eine Haltung ist, die merkt, bei all dem, was in meinem Leben auch nicht rund läuft, dass es überhaupt gelingt, ist doch nicht meins. Es kommt eine andere Beziehung auf, nicht nur zwischen meinem Mitmenschen und mir, sondern auch zwischen Gott und mir, wenn auch der Dank seine berechtigte Rolle hat und nicht nur höfliche Pflichterfüllung ist. Wollen das bitte beherzigen. Und beherzigen heißt immer auch, ja, ich weiß, das ist unangenehm, üben. Tut vor allen Dingen. Oder am wichtigsten ist, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Und lasst uns auch die Reihenfolge und damit die Bedeutung dieser vier grundlegenden Merkmale eines Glaubens beachten, der eben von der Hoffnung und Erwartung der Wiederkunft Christi lebt. Noch einmal, das ist der Hintergrund zwischen Ostern und Himmelfahrt, dass sich Gemeinde fragt, und wir sollen das auch, was macht meinen Glauben aus, bis er wiederkommt und die Ewigkeit anbricht? Glaube, Liebe und Hoffnung, wenn ich zum Glauben komme. Und dann vor allen Dingen, Bitte, Gebet, Fürbitte. Wir werden es sehen und wir werden es erleben, wie alles doch daher kommt, wenn wir das beachten. Auch die Liebe und der Sinn in unserem Leben und die Aufgaben, die wir brauchen und die Nahrung und die Arbeit und all das, was so scheinbar die Grundfundamente unseres Lebens sind, die bekommen einen ganz anderen Wert und auch eine andere Bedeutung, wenn wir dies laut Paulus zur Präambel machen. Oben drüber setzen, dann gelingt das andere nämlich, weil sich unsere Einstellung dazu ändert. Und das eben, und da schließt sich der Kreis, nicht nur für dich und mich persönlich. Die Fürbitte und das Gebet, wie Paulus es hier skizziert, ähnlich wie bei Jesus, ist das, was wir einzeln praktizieren wollen. An Rogate wird darüber hinaus wichtig, dass dieses Gebet und unsere Beziehung zueinander nur gelingen kann, wenn wir es auch gemeinsam praktizieren. Und dann macht euch keine Sorge, dass dem lieben Gott es zu viel oder zu anstrengend würde, wenn wir alle gleichzeitig das Vaterunser beten, trotzdem auf jeden Einzelnen von uns richtig zu reagieren. Das ist sein Problem. Das kriegt er aber hin, da bin ich gewiss. Das kann und das wird dich und mich selber zu einem Menschen machen, ja, zu einem Menschen verändern, der gern in Gottes Nähe lebt und auch die Nähe seiner Schwestern und Brüder im Glauben sucht. Und das wird mich ganz gewiss davon überzeugen, dass alles andere, Nahrung, Kleidung, Wohnung, Arbeit, Gesundheit und alles, was wir sonst so wichtig halten in dieser Welt, immer erst lange nach dem kommen, was Paulus uns heute wieder einmal ins Stammbuch schreibt. Vor allen Dingen Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Ob wir so gleich die Feier des Abendmahls nutzen? Ich möchte es uns wünschen. Amen.